Aspekte, die ich heute beleuchten möchte, ist zuerst mal Resektionsränder, es gibt da neue Meta-Analysen, es gibt einen neuen Konsensus. Weiters möchte ich auch noch über die chirurgische Therapie der Axilla, die ja schon besprochen wurde, noch aus chirurgischer Sicht noch einmal kurz zusammenfassen. Und zuletzt über onkoplastische Chirurgie und mit den entsprechenden Bildern Ihnen berichten. Bereits 1985 wurde ein berühmtes Paper publiziert, das gezeigt hat, dass eine sinnvolle brusterhaltende Therapie mit Strahlentherapie im 5-Jahres-Überleben keinen Unterschied im Vergleich zur Mastektomie macht. Eine Brusterhaltung ist natürlich ein viel kleinerer Eingriff für die Frau. Hier sieht man, dass hier der Tumor reseziert wurde, hier ist die Faszie des Musculus pectoralis major dargestellt, der Tumor wird entfernt und es wird einfach wieder zugenäht. Im Gegensatz dazu die Mastektomie, ein großer Tumor, es wird das ganze Mammaparenchym reseziert, hier die Faszie mitgenommen und hier ohne Rekonstruktion wieder verschlossen. 25 Jahre nach dieser Arbeit stellt sich nun die Frage, wie wird der R0, also ein freier Resektionsrand, definiert und ist dieser Resektionsrand von 1 mm, also ist das schlechter als 2 mm oder 5 mm und kann dieser Resektionsrand auch abhängig sein von der Biologie des Tumors und in weiterer Folge von der lokalen und systemischen adjuvanten Therapie der Patientin. Es ist hier im JAMA 2012 eine große Studie publiziert worden von über 2000 Patienten, die Rate der Reexzisionen beleuchtet hat. Und zwar hat sich gezeigt, dass 23% der Patientinnen eine Reexzision erhalten haben und fast 50% davon hatten einen negativen Resektionsrand und immer noch 20% hatten einen Resektionsrand, der über 1 mm war. Bezüglich Resektionsrand und Lokalrezidiv ist eine große Meta-Analyse im März publiziert worden und die hat gezeigt, dass bei 28.000 Patientinnen, das waren kleine Karzinome, sie wurden bestrahlt und das Follow-up war über 4 Jahre. Da hat sich gezeigt, dass früher, also in diesen ersten Jahren, es gab erstens viel mehr Lokalrezidive und die waren eigentlich unabhängig, ob das jetzt 1 oder 5 mm Resektionsrand war, im Gegensatz zu heutzutage, wo das Lokalrezidivrate wesentlich geringer ist, auch unabhängig vom Resektionsrand. Dänische Daten haben Patientinnen untersucht nach dem Jahr 2000, die eben auch brusterhaltend operiert wurden und auch eine adjuvante lokale und systemische Therapie gehabt haben. Das war die größte Kohorte mit individueller Datenanalyse bezüglich Resektionsrand und ipsilaterale Rezidivrate und die haben gezeigt, dass bei R1-Resektion, also wenn das nicht im Gesunden ist, doch ein um 3,7-fach erhöhtes Risiko für die Patientin besteht, ein ipsilaterales Rezidiv zu bekommen. Es gibt allerdings keine Evidenz für einen Resektionsrand über 1 mm, das heißt keine Evidenz für Tumor on Ink. Das heißt, wenn R0 reseziert wurde, besteht keine Notwendigkeit zur Reexzision. Es wurde im Februar 2014 gleichzeitig in 3 renommierten Journals ein Konsensus veröffentlicht und dieser besagt, dass negative Resektionsraten, Ränder, also kein Tumor, kein Ink on Tumor, das Risiko für ein ipsilaterales Rezidiv minimieren und weitere Resektionsränder erweitern nicht reduzieren nicht signifikant dieses Risiko. Das heißt, No-Incon-Tumor verbessert die lokale Kontrolle, aber ein breiterer Sektionsrand ist nicht notwendig, und wenn er null resiziert wurde, dann kann man das so lassen. Jetzt möchte ich auch noch ganz kurz aus chirurgischer Sicht noch ein paar Dinge zum Wächterlymphknoten sagen. Wie Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, es wird hier, wenn ein invasives Karzinom in der Brust bekannt ist, es wird hier, so machen wir das jedenfalls, blau appliziert in die Brust. Dieses wandert dann in den nächsten Minuten in diesen ersten Lymphknoten, und man verfolgt dann ein blaues gefärbtes Lymphgefäß und entnimmt diesen Wächterlymphknoten, also, oder auch ein paar, also ein bis drei. Die axilläre Dissektion wurde immer angeschlossen, wenn dieser Wächterlymphknoten positiv ist. Es gibt da Level 1, Level 2 und Level 3 Dissektion, und man muss hier sehr achten auf die Vena axillaris und verschiedene Nerven. Die Folgen einer kompletten axillären Dissektion können schon in einer Erhöhung der Morbidität resultieren. Es kommt vermehrt, es kann zu Ödemen kommen, Einschränkung der Armbeweglichkeit, möglicherweise Parästhesien, vor allem am lateralen Oberarm, Schmerzen, Serome sehen wir sehr häufig. Am Anfang nach einer Operation, also eine komplette axilläre Dissektion, hat doch eine gewisse Morbidität, viel weniger als früher, wo die noch viel radikaler gemacht wurde, aber es kommt doch vor. Und deshalb wurde schon besprochen, ob eben jeder positive Sentinel zu einer kompletten axillären Dissektion führen soll. Da gibt es retrospektive Daten, die haben gezeigt, dass wenn man eben bei positiven Sentinel nicht axillär dissiziert, dass es aber trotzdem zu einem ähnlichen axillären Kontrolle kommt, und es beeinflusst eigentlich nicht das krankheitsfreie und das Overall Survival. Das heißt, in den USA ist in den letzten Jahren immer mehr der Trend gewesen zur weniger aggressiven chirurgischen Therapie der Axilla. Die prospektiven Daten haben das eben noch weitergeführt. Die Professor Resch hat auch schon berichtet über die Studie von Giuliano, die im JAMA publiziert wurde. Hier hat sich gezeigt, dass auch wenn Makrometastasen in der Axilla vorhanden waren, dass es hier zu keinem Unterschied im Überleben der Patienten gegeben hat. Und die Österreicher haben sich zusammengesetzt und haben eine Konsensuskonferenz gemacht, und hier haben sie beschlossen, dass bei isolierten Tumorzellen, bei Mikrometastasen unter 2 mm keine axilläre Dissektion erfolgen soll, und bei Makrometastasen bei Patientinnen mit eben biologisch weniger aggressiven Tumoren, dass man hier möglicherweise die axilläre Dissektion sich ersparen kann. Wenn die Patientin allerdings einen biologisch aggressiven Tumor hat, also G3, wenig Hormonrezeptor positiv, HER2-neu positiv, ein hohes Ki67, einen großen Tumor und vaskuläre Invasion, dass man da doch sehr wohl eine axilläre Dissektion machen sollte. Die NCCN-Guidelines sind so ähnlich, also bei Patientinnen, vor allem ältere Patientinnen, die mit Komorbiditäten, dass man hier sich schon überlegen kann, ob eine axilläre Dissektion bei Tumoren, die eben weniger aggressiv sind, ob man sich die axilläre Dissektion ersparen kann. Die ABCSG führt ein Register, die ABCSG 33, wo jene Patientinnen gemeldet werden, bei welchen man bei invasivem Karzinom und positiven Sentinel, also Makrometastase im Sentinel und brusterhaltender Operation, dass man diese Patientinnen registriert und zusammenfasst. Nun möchte ich auch noch über die Onkoplastik sprechen. Die Rekonstruktion wird dann der Professor Koller dann weiterführen. Die onkoplastische Chirurgie in den letzten Jahren immer moderner geworden. Es gibt da verschiedene Stufen. Level 1 wäre die einfache Parenchymverschiebung bei der Operation von einem Mammakarzinom. Level 2, das sind dann schon spezielle Techniken, das trifft allerdings nur auf ungefähr 10% der Patientinnen zu. Indikation für onkoplastische Techniken sind große Resektionen, große Tumore, zum Beispiel ausgedehntes duktales Karzinom in situ, dann lobuläres Mammakarzinom oder geringes Ansprechen nach neoadjuvanter Chemotherapie. Ganz wichtig bei all diesen Techniken, dass man eben das trainiert und auch eventuell auch interdisziplinär mit den plastischen Chirurgen ausführt. Nun zur einfachen Parenchymverschiebung: Wenn man das Mammaparenchym von der Pectoralis-Faszie abpräpariert, kann man hier doch viel kosmetisch Positives erreichen. Onkoplastische Techniken gibt es zum Beispiel die B-Plastik, hier Fotos, die der Professor Dubski gemacht hat, dann die Round-Block- oder Donut-Technik. Hier kann man doch relativ viel Gewebe oder Tumor resizieren. Es wird hier auch um die Mamille Haut resiziert und der Schnitt befindet sich dann um die Mamille rundherum. Hier sieht man, dass eben hier die Haut resiziert wird und die ganze Brust etwas gerafft wird durch die Operation und man kann hier doch relativ viel Tumorgewebe mitnehmen. Gut ist, wenn man sich die Patientin vorher gut anschaut und anzeichnet. Es schaut zwar manchmal aus wie indianische Kriegsbemalung, aber ist dann doch hilfreich. Gibt auch andere Techniken wie die Hall-Finlay-Plastik, wo auch relativ viel Gewebe entnommen werden kann und der Schnitt auch perimamillär bzw. dann eben nach unten mit so einem Vertical Scar durchgeführt wird. Hier eine junge Patientin, die einen großen gutartigen Tumor hatte, die mit so einer Hall-Finlay-Plastik operiert wurde in Zusammenarbeit mit unseren plastischen Chirurgen. Das ist ein sehr schönes Ergebnis dann geworden. Achtung natürlich bei all diesen Techniken vor einem Risiko, Nekrosen oder Infektionen zu entwickeln in Arealen, wo die Durchblutung eben schlechter gewährleistet ist. Und das sind hier eigene Daten, die Anzahl der Wundinfektionen war doch erhöht, signifikant, und von den Nekrosen allerdings die Gesamtmorbidität eigentlich nicht viel unterschiedlich. Zusammenfassend kann man sagen, dass die onkoplastische Chirurgie doch ein deutlicher Fortschritt in der lokalen Behandlung beim Mammakarzinom ist, dass die kosmetischen Ergebnisse doch deutlich verbessert werden können und die Morbidität, wenn man bestimmte Richtlinien einhält, nicht viel schlechter ist. Wichtig ist, dass man interdisziplinär arbeitet und dass man da ein spezielles Training macht. Zum Wiederaufbau wird Ihnen der Professor Koller noch erzählen und sicher viele Bilder zeigen. Wir machen sowas eben nur in Zusammenarbeit mit unseren plastischen Chirurgen. Wichtig ist eben die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den verschiedenen Disziplinen, um die Patientin sinnvoll behandeln zu können, und eine zentrale Stellung nimmt hier das Tumorboard ein. Vielen Dank.